Heute möchte ich meinen neuen, noch unveröffentlichten Roman vorstellen. Ich erzähle über das Leben der ersten wissenschaftlich belegten Schamanen aus Bad Dürrenberg in der Zeit des Mesolithikums vor 9000 Jahren. Zusammen mit der eleganten und außergewöhnlichen Kunstdiebin Tilda, deren Diebstähle auf wahren Begebenheiten beruhen, erhielt ich ein Stipendium vom Mitteldeutschen Kulturrat. Zudem habe ich jetzt vor der Veröffentlichung schon ein herausragendes Gutachten von einem promovierten Historiker über meinen Roman und die damit verbundene Nachforschung und historisch korrekten Schilderung erhalten. In meinem Roman knüpfe ich an zwei Zeitebenen, einmal die Gegenwart und das Mesolithikum. Der Roman erzählt das Abenteuer zweier außergewöhnlichen Frauen, die durch die unerwartete Zeitreise miteinander verbunden werden und basiert auf wahren Begebenheiten des Kunstraubs sowie wissenschaftlichen Forschungsergebnissen aus der Archäologie und der Paläontologie. Die ersten wissenschaftlich belegte Schamanin nenne ich Saman. Saman ist der tungunische Ausdruck für Schamanin. Sie lebte vor 9000 Jahren, wurde 1934 in Bad Dürrenberg entdeckt. Ihre Überreste wurden zusammen mit unzähligen Artefakten und den Knochen eines Säuglings aus einem Grab geborgen. Dieser Fund erlaubt der Forschung außergewöhnliche Einblicke in das Leben einer Heilerin aus der Steinzeit. Durch ihre Fähigkeiten erreichte die Schamanin schon zu Lebzeiten einen hohen sozialen Stellenwert. Denn jede Verletzung, Vergiftung, jeder Parasit oder eine fieberhafte Erkrankung konnte tödlich enden. Besonders ihre aufgebohrten oberen Schneidezähne und die Deformation der Halswirbel gaben den Wissenschaftlern wertvolle Hinweise zur Analyse. Angereichert mit afrikanischen Märchen, welche bis heute an den Feuern erzählt werden, wird der Glaube der Clanmenschen über die Entstehung der Welt erkennbar. In der Gegenwart begegnen wir die Hauptprotagonistin Tilda, der Kunstdiebin. Klug und elegant plant sie mit Präzision und Raffinesse ihre Raubzüge. Ihr neuester Coup ist der Diebstahl des Gemäldes »Sitzende Frau am Fenster« von Pablo Picasso aus der berühmten venezianischen Galerie Peggy Guggenheim. Dabei täuscht sie in dem Raub geschickt die Verfolger und die gesamte mediale Öffentlichkeit. Jetzt erzähle ich etwas über Saman. Sie ist jetzt auf der Wanderung im Winter in der Tundra vor 9000 Jahren. Saman prüft den Stand der Sonne und erreicht den Rand des Eissees. Eisschollen drehen sich sanft, berührend und leise klackernd am Rand des morastischen Ufers. Dicke Eisplatten schichten sich am Küstenstreifen auf, während weitere tanzend und wirbelnd im eiskalten noch fließenden Wasserlauf langsam lethargisch werdend erstarren. Dunst steigt über die offene, schmale Wasserrinne auf. Abrupt stoppt Saman. Horcht, schärft ihre Sinne. Es ist nur eine winzige Bewegung. Das lautlose Fallen kleiner Schneebrocken von den Zweigen eines Busches, der Hauch einer Atemwolke, der von der Hitze der Sonnenstrahlen flüchtet, das Flattern eines überstürzenden Flügelschlages. Es war ein Wissen, nicht erklärbar, nicht sichtbar, der warne Atem von Gefahr. Eine rasch näherkommende Vibration erreicht durch den auftauenden Permafrost ihre Sohlen. Sie horcht, fühlt. Dann schweigt die herandrohende Gefahr. Nur der Wind singt sein Lied in den blattlosen Zweigen. Sie sieht sich um. Die Nebelbank versperrt die Sicht und das leise Murmeln des Flusses verspricht Frieden. Es ist nichts, raunt sie. Für Ben ist es noch zu früh und Wölfe jagen den Hirschen hinterher. Ihre Anspannung löst sich, doch sie ist irritiert. Ihr ausgeprägter Instinkt für Gefahr hat sich bisher nie geirrt. Ein Kaninchen im winterweißen Fell frisst im Bogenschussweite die Spitzen der vertrockneten Gräser. Es erkennt den Menschen in seiner Fellkleidung nicht. Der Wind steht günstig für einen Schuss. Es kann die Jägerin nicht wittern und fühlt sich geborgen in den Tälern der Schneewehen. Die Schamanin legt den Pfeil in den Bogen, spannt die Sehne, zielt, verharrt kurz und erstarrt vor Schreck. Sie hält den Atem an, dreht ihren Kopf, um die herannahende Gefahr durch die schmalen Schlitze der Sonnenbrille zu suchen. Nichts. Aber sie spürt es, dieses sanfte Vibrieren, welches immer kraftvoller und schneller durch das Eis der gefrorenen Erde gleitet. Flach atmet die Jägerin die eisige Luft, zwingt den Verstand zur Ruhe, flüstert, nicht rennen. Langsam dreht sie sich mit gespanntem Bogen um die eigene Achse. Das gleißende rote Licht der Abendsonne über das diamantglitzende Schneefeld irritiert. Wer bist du? Ihre Stimme ist nur ein Hauch. Die Angst lässt ihre Hand kaum merklich zittern. Wo bist du? Nur winzige Augenblicke später hört sie es. Dieser volltönende, dunkle Laut, der bebend jeden Körper durchströmt, bevor es das Ohr erreicht und einem von der Todesgefahr erzählt, welches in atemberaubender Geschwindigkeit im Lauftakt trommelnder Rufe auf ein zurast. Lauf! Schreit lautlos ihr Instinkt und sie zögert keine Sekunde. Panisch wirft sie einen Blick über die Schulter und sieht diesen kolossalen Auerochsen mit gesenktem Kopf und massigem Gehirn auf sich zurasen. Das Kaninchen spurtet erschrocken mit leichtem Lauf und ausgedehnten Sprüngen in der weißen Ebene davon. richtet sich in einiger Entfernung auf seine Hinterbeine und beobachtet gelassen das Urind, das die Frau mit einem Horn packt und in einem weiten Bogen durch die Luft schleudert. Der Triumph des Auerochsens tönt mit lautem Brunstgeschrei mitten durch die Nebelschleier. Wild wirbelt das Ur mit seinem Vorderhof gefrockene Schneebrocken auf, senkt erneut das Gehörn und sein volltönendes Brüllen verkündet zornig den zeitnahen Tod des Feindes. Kurz erstarrt sein Blick vor dem zweiten Angriff. Die Muskeln zucken vor Erregung. Er stemmt seine Hufe in den Grund und stürmt voran. Weich fällt die Jägerin in den Schnee. Der stechende Schmerz raubt ihr den Verstand. Schreiend krümmt sie ihren Körper zusammen, greift zum Bauch. Blut klebt an der Hand und tropft malerisch rotfärbend ins Weiß. Nur kurz dampft die warme Flüssigkeit, schmilzt für einen unbedeutenden Moment die Kristalle und gefriert Sekunden später zu tiefrot glänzenden Kratern. Erstaunt und verwirrt blickt sein Mann auf ihre zerrissene Kleidung und riecht die offene Wunde. Es duftet nach diesem besonderen rotbraunen Eisenstein. Sie hört den erregten Stier brüllen und schnauben. Keine Zeit zum Verbinden der Verletzung. Stöhnend dreht sein Mann ihren Körper, richtet sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf. »Miststück«, faucht sie den Auerochsen entgegen, tastet zur steinernen Klinge mit dem Holzgriff am Ledergürtel. »Komm zu mir, ich töte dich«, verspricht sie lockend. Stolz und wütend, mit einem imposanten Kopf und grandiosen Gehirnschütteln steht der muskelbepackte Ur in einiger Entfernung vor ihr, spielt mit seinen büscheligen Ohren, lauscht dem Wind, während aus seinem Nasenlock ein langer, gezogener, schmierig glänzender Schleimfaden trieft. Die raue Zunge schnellt hervor und schlägt den Auswurf fort. Angriffslustig senkt er seinen Schädel, stößt ein Horn in den Boden, bricht die Erde auf. Eisbrocken schleudern über seinen Rücken und das heißende Brüllen aus den Tiefen seiner Kehle sind ein einziges Versprechen an ihren baldigen Tod. Zitternd vor Schmerzen, mit vor Furcht kraftlos scheinenden Beinen, steht die Schamanenjägerin vor dem rasenden Tier und presst eine Hand auf die offene Wunde. Warm strömt ihr Blut durch die Finger, tropft auf den Lederschuh und bildet eine leicht zu verfolgende Spur von gefrorenen blutroten Tropfenkratern im herrlich weiß glitzernden Schnee. Keine Zeit, sie starrt auf die sich ausbreitende Blutlache zu ihren Füßen. Später, jetzt nicht, dann muss ich den Riss schließen. Schwach schwebt der Nebelatem über ihren Kopf. In ihrer Rechten hält sie stoßbereit das Steinmesser, bereit zum Kampf und bereit für den Tod. Der Auerochse brüllt und stürmt mit gesenktem Kopf auf den Widersacher zu. Die Jägerin sieht es, Stockkurs, dreht sich um und rennt. Rennt so schnell sie ihre aufklaffende Wunde und den stechenden Schmerzen, die sie mit jedem Schritt durch ihren Körper wie Giftpfeile schießen, erlauben. Stolpert gegen die aufgetürmten Eisschollen am Ufer, springt über wässrige Eislöcher, rudert ausgleichend mit Arm und Bein und mit taumelnden Schritten stürmt sie über die schneeverharschte Eisschicht des Sees. Die harte Schneekruste scheint ihrem Gewicht Halt zu bieten. Doch in der Mitte des vereisten Areals bläst der Wind jede Schneeflocke fort. Nervös starrt Saman hinab durch die schwarz glänzende Fläche, auf das schillernd tiefdunkle Wasser unter dem Eis, welches in lebenszerstörenden Kontrast zu den leuchtend blauen Farben des Himmels, der Wolken und den Dunst des Nebels bildet. Sie verharrt. Keuchend dreht sie sich um, hört das Schnaufen des Auerochsen, spürt das Beben der trommelnden Hufe. Ihr Instinkt wahrt vor dem sehenden Herannahen Knacken und Knirschen des Eises. »Ich bitte dich, Mutter Erde und Hüter des Urs, bitte lass ihn stehen bleiben!« Flüstere und befiehle in sein Ohr, »steh!« Bewegungslos öffnet sie ihre Augen und betrachtet, im Vertrauen auf die beschützenden Ahnen, den tosenden Stier. Voller Wut stößt das Ur ein Brüllen aus. Sein raues Haarkleid erzeugt mit jeder seiner Geräusche ein furchterregendes, reibendes, raschelndes Geräusch. »Du wagst es nicht! Du willst nicht vom Eissee verschlungen werden!« Die schmalen Schlitze der Sonnenbrille verengen das Sichtfeld. Ungeduldig reißt sie die Brille vom Gesicht. Die Sonne blendet. »Du bist schlau, bleib stehen!« Sie wartet in der Mitte des Sees. Der Stier rast wie von Sinn, ungeachtet der Gefahr in weiten Sprüngen übers Eisplateau. Er schlittert. Das harte Horn seiner Hufe verliert den Halt, doch der Auerochse fällt nicht. Er rennt, sein Ziel vor Augen, direkt auf die Jägerin zu, rutscht auf dem glänzenden Eis aus, brüllt erneut, siegessicher. »Verdammtes Ur«, schreit sie ihm entgegen, dreht sich erschüttert um und rennt humpelnd, rutschend und blutend zum gegenüberliegenden Ufer des Sees. Der Ur verfolgt unbeirrt seinen Widersacher, den vermeintlichen Rivalen um die Gunst der Paarung der Auerochsenkühe. Seine Vorderbeine driften auseinander, halten den schweren Körper nicht und er stürzt mit einem Gewicht von über einer Tonne vornüber. Der mächtige Schädel schlägt auf die Eisplatte. Seine Hörner zerstoßen die gefrorene Fläche und das berstende Splittern hallt sehend durch die Luft. Zackenförmige Risse ziehen mit diesem einzigartig klingenden Laut der Melodie des Eises sternförmig vom Rind davon. Saman verharrt, starrt auf ihre Füße. auf die schwarzglänzende Eisfläche vor den blassweißen, eingeschlossenen Luftblasen. Voller Angst, es würde brechen, sich öffnen und ihren Körper vom Sog des Wassers getrieben und das Eis schieben, ohne dass sie jemals wieder die Möglichkeit zum Atmen erlangen würde. Leblos würde ihr Leib hinab auf den schlammigen Grund des Sees sinken und dem Verfaulen preisgegeben werden, und ihr Seelengeist dürfte den Ahn vor ihrem Tod nicht die nötige Ehre erweisen. Langsam rutschend verlagert Sammer mit äußerster Vorsicht ihr Gewicht. Ihre Lungen füllen sich mit bitterkalten Kristallen und stechen mit jedem Atemzug blutige Risse in ihr blasiges Lungengeflecht. Der modrige Schilfgürtel drückt näher, drückt blubbernd Methangase an die Oberfläche und verspricht festen Boden. Nervös dreht Sammann sich um und entdeckt das Ur liegend auf dem Eis. Sein aufgerichtetes Hinterteil ragt als schwarzbrauner Fleischberg in die Höhe. Der dünne Schwanz mit dem dunklen Haarbüschel am Ende peitscht aggressiv hin und her. Das Fell bewegt sich sanft im Wind und das rötliche Licht der Abendsonne glänzt im Haar. Der Stier stürzt seinen Kopf mit den Hörnern ab und versucht verzweifelt brüllend sich aufzurichten. »In deiner Schulter steckt ein Speer!« Erstaunt betrachtet Sammann das Tier genauer. Der Schaft ragt zersplittert aus einer entzündeten und stinkend eiternen Wunde. Tief steckt die Steinklinge im Muskel und durchtrennt mit jeder Bewegung schmerzhaft sein Fleisch, Sehnen und Nerven. »Das macht dich so wütend auf einen Jäger«, erkennt sie. Jetzt lese ich etwas von Tilda, von der Diebin, der missglückte Einbruch. »Verdammte Elektronik«, zische ich, während ich mit dem Rücken an die kalte Hauswand presse. Regen peitscht gegen meine Haut, aber ich gebe nicht auf. Mein Blick schießt die Straße entlang. Alles verschwimmt. Jedes Geräusch wird vom Grollen des Donners verschluckt. Es war nur ein winziger Fehler, ärgere ich mich. Mein Herz rast und drückt das Blut in Wellen bis zur Halsschlagader. Ich spüre jeden Pulsschlag. Plötzlich sehe ich die strengen Augen meines Vaters im Geiste vor mir, höre seine drohende Stimme. »Das Gefängnis wird dein Tod, dein Untergang sein. Ich bin in diesen Mauern gestorben.« Nervös und angestrengt streifen meine Augen die Straße entlang. Gegenüber liegt ein verlassener Spielplatz, umrahmt von Büschen, Bäumen und Parkbänken. Ein eiliger Fahrradfahrer huscht mit dem zischenden Laut rasch drehender Räder an mir vorbei, ein im Müllkorb nach Flaschen suchender alter Mann und eine kleine Gruppe alkoholisierter, singender, feiernder Jugendlicher registriere ich in einiger Entfernung von etwa 30 Metern. »Ich hatte das Gemälde schon in der Hand, verdammt!« »Werde besser, du kannst dir keine Fehler erlauben.« Er war streng, mein Vater. »Der Ärger ließ mich unvorsichtig werden«, suche ich Ausflüchte. »Der Galerist musste den Code vor wenigen Stunden geändert und aktiviert haben.« »Diese verdammte, neuartige Sicherheitstechnik in den Galerien. Du hättest es wissen müssen. Ich habe es dich gelehrt.« »Vati, du warst immer besser als ich, versuche ich, mich aus der Falle eines Kindes herauszuwinden.« »Du hast es verkackt.« Deutlich höre ich die strenge, verächtliche Stimme meines Vaters. Diesen besonderen, herablassenden Tonfall, wenn er mich tadelte. Er, der beste aller Kunstdiebe. Ich blicke zur rotierenden Alarmanlage. In regelmäßigen Abständen wirft sie rotes Licht in den Nachthimmel und ich weiß, dass die hier vor Ort stumme Sirene auf der Polizeistation die schlafenden Beamten rabiat aus den schmalen Betten schmeißen wird. Ein schneller Blick auf meine Armbanduhr bestätigt. In 4 Minuten sind sie hier. Mein Auto steht zu weit entfernt. Gehetzt drücke ich mich in die Ecke des Gebäudes und sondiere gereizt die Fluchtmöglichkeiten. Der Sturzregen prasselt aus schweren Wolken auf die Erde und lässt die Konturen verschwimmen. Die Straßenlaternen flackern und der Regen fällt in silbern, glitzernden Fäden. Niemand sonst geht in so einer Nacht in den Straßen spazieren. Niemand? Ein Hund pinkelt den verrotteten Laternenfall an und trottet mir mit hängenden Ohren und triefenden Fell entgegen. Ich straffe meine Schulter, schlage den Kragen meiner Jacke hoch. Er ist groß, der Hund, und schwarz, ein Stromer. Du bist meine Rettung, trete ich aus der Deckung und spüre unmittelbar die harten, eisigen Tropfen, wie sie durch mein Haar auf die Kopfhaut prallen. Die feuchte Kälte frisst sich eiskalt in meine Kleidung und ergreift die Hautflächen meines Körpers. Nimmt sie in Besitz. Der Regen rinnt über mein Make-up und hinterlässt nasse Streifen auf der Haut. Er fließt den Hals hinab und erreicht in kürzester Zeit die kleine Vertiefung meines Bauchnabels. »Hallo, stinkender Streuner«, flöte ich lockend. Um die Abwassergullis am Straßenrand bilden sich wirbelnde Tümpel, auf denen sich braun zerfetzte Blätter drehen. Sie bewältigen den überbordenden Wasserstrom nicht und überschwemmen allmählich die geteerte Fläche, fluten meine teuren Lederschuhe von Armani und durchnässen die eng anliegende Lagerfeldhose in Sekunden. Bedächtig, den Köter nicht aus den Augen lassend, ziehe ich mein Ledergürtel aus den Laschen der Designerhose und taste in der Hosentasche nach den im Plastik eingepackten Keks vom letzten Kaffeebesuch. Ein schneller Blick auf das reflektierende Zifferblatt. 2 Minuten. Das Zellophan fällt in eine Pfütze und das Biskuit in meiner Hand entwickelt sich in Sekundenschnelle zusammen mit dem Element des Regens in eine klebrig-matschige Substanz. »Hey, Hund«, rufe ich verheißungsvoll. Er wirft mir einen nachlässigen Blick zu und schlendert weiter. »Hund«, befehle ich, »komm her!« Keine Reaktion. Eilig bücke ich mich zum Plastikpapier, knistere laut und sehe den nassen schwarzen Riesen bittend an. »Möchtest du einen Keks?«, locke ich und werfe einen rastlosen Blick auf die tickende Warnung der Armbanduhr. Eine Minute. Die Zeit rast. Gleich ist sie hier, die Polizei. Der Hund kommt neugierig und offensichtlich hungrig näher. Mein Gürtel liegt ruhig in der Hand. Vorsichtig streckt das Tier seinen Hals, schnüffelt. Oh nein, kein Halsband. Meine Verzweiflung wächst. Der große Schwarze knabbert am Keks, leckt die aromatisierten Krümel mit seiner weichen, warmen Zunge. Braver Hund, kraule ich sein nasses Fell, zücke meinen Gürtel und binde diesen um seinen Hals. Wollen wir ein Stück zusammen gehen? Die ersten Lichter eines Fahrzeugs biegen in die nachtschwarze Straße. Wenn du mit mir gehst, bekommst du das leckerste Fressen, was du dir vorstellen kannst. Wir gehen die ersten gemeinsamen Schritte. Komm mit mir, Hund. Die Nässe ist nichts für uns. Wir wollen nicht ewig im Regen stehen. Ein zweiter PKW beleuchtet mit seinen hellen Scheinwerfern den reflektierenden Asphalt. Das Polizeifahrzeug kommt näher, fährt langsamer. Mein Herz klopft. Der Wagen hält. Der Fahrer lässt die Seitenscheibe heruntergleiten, sieht mich an und ich bleibe freundlich lächelnd stehen. »So spät allein auf der Straße«, spricht er mich lauernd an. Seine taxierenden Augen scheinen nicht zu entgehen. Er erfasst jede Einzelheit meiner Kleidung, beobachtet jede Bewegung, will mich mit diesem stechend bohrenden Blick verunsichern. Alles an ihm ist eine Warnung. Dann gleitet sein Blick zum Hund. »Mein Rüde ist auf Weibersuche gegangen und abgehauen«, erkläre ich schulterzuckend und hoffe inständig, dass der Schwarze keine Hündin ist. »Musste die halbe Nacht in der Stadt rumlaufen, um ihn zu finden.« »Haben Sie jemanden gesehen?« »Hä?« meine kultivierte Gegenfrage. Das Make-up brennt in den Augen und mit einer augenscheinlich tollpatschigen Handbewegung verwische ich diese schwarze Substanz und die Konturen meines Gesichts. Der Kollege auf dem Beifahrersitz räuspert sich und übernimmt das Wort. »Wir meinen, ob Sie vor kurzem eine andere Person in dieser Straße gesehen haben.« »Zu dieser Zeit?« Ich täusche ein gespieltes Lachen vor. »Im Regen?« »Nein, niemanden.« »Doch«, fällt mir ein offenbar betrunkener Bettler und eine Horde Jugendlicher. Der Hund zappelt an meiner Leine und mir laufen kitzelnd Schweißtropfen an der Wirbelsäule herunter. Ich bleibe regungslos stehen und höre den Tinnitus des Nervenkitzels in meinen Ohren brummen. »Sorry, ich bin nass bis auf die Knochen. Schönen Abend noch«, sage ich tatsächlich die Wahrheit und winke und gehe davon. Das Seitenfenster schließt sich mit einem leisen Surren. Aus dem Augenwinkel erkenne ich, wie das nass schimmernde Glas sich langsam nach oben schiebt. Der Wagen setzt sich in Bewegung und der Motor des PKWs erhöht seinen Drehmoment. »Sie fahren«, jubel ich lautlos und streichle meinem Lebensretter das nasse, stinkende Fell. »Willst du einen Steak?«